Stell dir für einen Moment eine Welt vor, in der deine allerreinsten, tiefsten spirituellen Überzeugungen plötzlich zu harten, unumstößlichen Gesetzen werden.
Mhm.
Was genau passiert in dem Moment, in dem ein Glaube zu blindem Gehorsam mutiert? Wenn Gebete plötzlich zu gesellschaftlicher Angst werden und Gott auf einmal nicht mehr als der ferne Schöpfer betrachtet wird, sondern als ein ganz konkretes Instrument der politischen Machtentfaltung.
Ja, das ist eine gewaltige Prämisse.
Absolut. Und genau diese Prämisse nehmen wir heute auf unserer Erkundungstour ins Visier.
Für diese sehr tiefgreifende Fragestellung haben wir heute ein wirklich monumentales Material vorliegen. Wir tauchen tief in die Quellen und Analysen rund um das historische Werk Ganymedes Savaschlei ein.
Also übersetzt, die Beutekriege.
Genau, die Beutekriege mit dem Untertitel Alle Mächte sind grausam. Geschrieben von M. Mehmet Ünver. Und um dir gleich mal eine Vorstellung von der Dimension zu geben, wir sprechen hier von einem massiven Text.
Wahnsinnig umfangreich, ja?
Das Werk umfasst 407 extrem detaillierte Kapitel und stützt sich auf unglaubliche 423 verschiedene Quellen.
Krass.
Ja, das Spektrum reicht da von klassischen, sunnitischen und schiitischen Überlieferungen bis hin zu sehr modernen, kritischen Textanalysen.
Unsere Mission für diesen Deep Dive heute ist es also, diese massive Informationsflut für dich zu durchdringen. Wir wollen die essentiellen Erkenntnisse herausfiltern, wie dieses Buch die Entstehung des Islam und die komplexen historischen Verwerfungen des Nahen Ostens betrachtet.
Und zwar durch eine sehr spezifische Linse.
Richtig. Durch die ungeschönte Linse von Machtdynamiken, menschlicher Psychologie und diesem scheinbar ewigen Drang nach Herrschaft. Bevor wir da allerdings reingehen, noch ein kurzes, aber wichtiges Heads-up von unserer Seite.
Ganz wichtig, ja.
Die Quellen, die wir heute vor uns haben, rütteln natürlich an tiefen religiösen und politisch extrem aufgeladenen Überzeugungen.
Mhm.
Unser Job heute ist nicht, und das meine ich wirklich ernst, zu bewerten, was daran historisch absolut wahr oder falsch ist oder irgendeine Partei zu ergreifen. Wir wollen gemeinsam mit dir einfach nur völlig unparteiisch die faszinierenden Argumente, Ideen und Rekonstruktionen auslegen, die der Autor hier präsentiert.
Sodass du das Gesamtbild dieses Werkes für dich selbst einordnen kannst.
Ganz genau. Okay, lass uns das mal aufschlüsseln. Um diese besondere Perspektive von dem Buch überhaupt greifen zu können, müssen wir uns vielleicht zuerst kurz anschauen, wer dieser Autor eigentlich ist.
Ja, das ist ein sehr wichtiger Rahmen.
Mhm. Mehmet Ünver spricht hier nämlich nicht aus dem Elfenbeinturm irgendeines westlichen Elite-Instituts.
Nee, gar nicht.
Er stammt aus einer sehr armen Familie kurdischer Abstammung, ist in der Türkei aufgewachsen und das ist der springende Punkt. Er hat in seinen früheren Jahren selbst als Imam gearbeitet.
Er kennt das System also komplett von innen.
Exakt. Diese biografische Realität durchdringt jede einzelne Seite seiner Analyse. Er kennt die Religion von der Kanzel aus, aber er kennt eben auch das Gefühl, am Rand der Gesellschaft zu stehen, zu den Unterdrückten zu gehören. Dieser Blickwinkel von ganz unten auf die Strukturen der Macht, der prägt seine Herangehensweise ja fundamental. In den Texten wird immer wieder hervorgehoben, dass das Buch stark hermeneutisch vorgeht.
Ja, hermeneutisch.
Das klingt im ersten Moment nach einem trockenen Universitätsseminar. Im Kern geht es da ja um das Auslegen und Interpretieren von Texten. Wie genau wendet er das auf so ein extrem tradiertes Thema an?
Also was hier wirklich faszinierend ist, ist sein unbedingter Wille zur Entmystifizierung.
Okay.
Er betrachtet die historischen und religiösen Überlieferungen quasi wie eine Zwiebel. Er will die Schichten abziehen, die im Laufe der Jahrhunderte von verschiedenen Machthabern und Dynastien hinzugefügt wurden. Ein sehr prägnantes Beispiel aus der Quelle ist diese berühmte Geschichte der Flucht nach Medina.
Ah, die Höhle.
Genau. Es gibt da diese populäre Legende, dass Muhammad und sein Begleiter Abu Bakr sich auf der Flucht in einer Höhle versteckten. Daraufhin wob eine Spinne augenblicklich ein dichtes Netz vor den Eingang.
Und die Tauben? Richtig.
Ja. Tauben bauten dort in Sekundenschnelle ein Nest, um die Verfolger glauben zu lassen, die Höhle sei seit Ewigkeiten unbetreten.
Eine klassische, wundersame Rettungsgeschichte. Findet man in vielen Traditionen.
Eben. Aber Ünver setzt hier an und verweist knallhart auf den Koran selbst. Der Originaltext spricht an dieser Stelle lediglich davon, dass Gott sie mit einer unsichtbaren Armee oder Unterstützung bedachte.
Von wundersamen Spinnen ist da keine Rede.
Keine Silbe. Der Autor argumentiert messerscharf, dass solche greifbaren magischen Details in späteren Jahrhunderten ganz bewusst in die Erzählung eingeflochten wurden.
Um die Leute besser zu erreichen.
Genau. Man wollte die Massen emotional stärker binden. Ein greifbares Wunder wie eine Spinne lässt sich dem einfachen Volk viel leichter vermitteln als ein abstraktes Konzept von unsichtbarer göttlicher Hilfe. Es macht die Erzählung einfach lenkbarer.
Das bedeutet also, das Buch liest sich gar nicht wie ein plumpes Antireligionspamphlet.
Überhaupt nicht.
Es wirkt vielmehr wie ein tiefen psychologischer Spiegel der menschlichen Natur.
Es legt diesen wiederkehrenden tragischen Kreislauf offen. Eine Bewegung formiert sich zunächst als radikale Systemkritik.
Sie fordert Gerechtigkeit für die Ausgebeuteten.
Ja, aber in dem Moment, in dem sie wächst, Strukturen aufbaut und sich institutionalisiert, adaptiert sie paradoxerweise genau die Herrschaftsmechanismen, gegen die sie ursprünglich angetreten ist.
Und um diese tiefliegende Anfälligkeit des Menschen für Macht zu erklären, geht der Text bemerkenswerterweise ganz an den Anfang zurück, zum Schöpfungsmythos.
Er liefert eine fast schon psychologische, sehr intime Neuerzählung der Schöpfung. Und in dieser Neuerzählung rückt der Mensch in seiner ganzen Fehlbarkeit extrem ins Zentrum.
Gott erschafft Adam hier ja nicht als strahlendes, allwissendes Wesen, das sofort alles begreift.
Nein, er formt ihn buchstäblich aus feuchtem Schlamm. Das Motiv Gottes ist dabei beinahe philosophisch. Das halbe Universum ist erschaffen, die Sterne, die Galaxien, aber es existiert noch kein Wesen mit freiem Willen, das als Zeuge fähig wäre, diese immense Großartigkeit intellektuell zu erfassen.
Und die Engel finden das gar nicht gut.
Die Engel, die von Natur aus nur zum absoluten Gehorsam fähig sind, betrachten dieses Projekt mit massiver Skepsis. Sie äußern Bedenken und fragen sinngemäß, wirst du wirklich ein Wesen erschaffen, das Chaos stiften und Blut vergießen wird?
Das Verrückte ist ja, dass Adam ihnen anfangs fast recht gibt, weil er völlig überfordert ist.
Er ist komplett hilflos.
Er wacht auf der Erde und ist nicht erleuchtet, sondern zutiefst verängstigt. Der Text beschreibt das in fantastischen Anekdoten. Als die Sonne an seinem ersten Tag zum ersten Mal am Horizont untergeht, gerät Adam in absolute Panik.
Er denkt, sie kommt nie wieder.
Er fleht sie an, zurückzukehren, weil er in der Dunkelheit glaubt, sie hätte ihn für immer verlassen. Und als er Hunger verspürt, probiert er völlig instinktiv wilde Früchte. Er trinkt Wasser aus dem Euphrat, er lernt mühsam durch Versuch und Irrtum.
Ein extrem verletzliches, rohes Bild des ersten Menschen.
Total. Er traut sich an die Schafe heran, weil sie harmlos wirken, flieht aber panisch vor den Raubtieren.
Und während Adam da unten auf der Erde um sein Überleben kämpft, spielt sich in den Himmeln eine Szenerie ab, die Ynwer fast wie eine bissige, bürokratische Satire aufzieht.
Oh ja, die Sache mit Iblis?
Wir treffen auf Iblis, den Teufel. Aber er ist nicht das pure böse Monster, sondern wird eher wie ein chronisch gestresster Manager der Unterwelt porträtiert.
Ein Abteilungsleiter am Limit.
Genau so. Er ist massiv genervt von den undisziplinierten jungen Dämonen und frustriert von seinen endlosen administrativen Aufgaben. Und als er dann endlich eine Audienz bei Gott bekommt, um sich über seine Arbeitsbedingungen zu beschweren, wird er mit einer ungeheuerlichen Forderung konfrontiert.
Gott verlangt von allen, sich vor Adam zu verneigen.
Iblis, ein mächtiges Wesen, das aus reinem, loderndem Feuer erschaffen wurde, soll sich vor diesem zitternden, kalten Schlammwesen in den Staub werfen.
Also quasi der langjährige Topmanager, der plötzlich Befehle von einem völlig ahnungslosen Praktikanten annehmen soll, nur weil der Chef das so anordnet.
Ein sehr passendes Bild. Und Iblis reagiert genauso, wie man es erwarten würde. Er weigert sich aus purem, verletzten Stolz. Er sagt, klar, ich beuge mich nicht vor Schlamm.
Und das löst diesen Krieg aus.
Diese Gehorsamsverweigerung löst laut dem Buch einen brutalen Krieg in den himmlischen Sphären aus. Engel gegen Dämonen. Iblis verliert und wird auf die Erde verbannt. Um den immer noch traumatisierten Adam zu trösten, wird er nun ins himmlische Paradies gehoben.
Aber hier wird es ja wirklich interessant. Trotz all dieser Vollkommenheit beginnt Adam sich zu langweilen.
Warte, er hat dort doch alles. Die Flüsse aus Wein und Milch, die ewige Ruhe. In den Quellen ist auch die Rede von den Huris, richtig?
Genau, die himmlischen Gefährtinnen.
Die repräsentieren den ultimativen, makellosen Luxus des Jenseits. Adam hat all das im Überfluss. Doch es reicht ihm nicht, weil es eine rein passive Existenz ist. Gott erschafft daraufhin Eva, um seine innere Leere zu füllen.
Und dann betritt die Schlange die Bühne.
In Ynwers Version hat diese Schlange auffällige blaue Schuppen und trägt den Geist des verbannten Iblis in sich. Und hier wird es entscheidend. Die Schlange verführt die beiden nicht mit dem banalen Geschmack eines Apfels.
Sondern?
Sie zielt auf etwas viel Tieferes ab. Sie flüstert Eva und Adam ein, dass Gott ihnen diesen speziellen Baum nur deshalb verbietet, weil sie durch seinen Verzehr selbst göttlich würden. Sie verführt sie mit dem Versprechen von absoluter Macht, Unsterblichkeit und völliger Autonomie.
Moment, also die Schlange lockt nicht mit einer Frucht, sondern mit politischer und existenzieller Herrschaft.
Ganz genau.
Das ändert ja die komplette Interpretation des Sündenfalls. Es geht nicht um Ungehorsam aus Appetit, sondern um den unbändigen Drang, selbst die Kontrolle zu übernehmen.
Nachdem sie essen, beschreibt der Text, wie ihre Körperhaare ausfallen, sie ihre eigene physische Schönheit entdecken und sich ihrer individuellen Macht bewusst werden.
Was dann unausweichlich zur Vertreibung führt. Aber überleg dir das mal für dich selbst als Zuhörer. Stell dir vor, du lebst in einem absoluten gemachten Nest. Du musst nie wieder arbeiten, nie wieder leiden.
Alles ist perfekt.
Aber dein innerer Drang nach eigener Entscheidungsgewalt, nach Autonomie ist so überwältigend, dass du bereit bist, das gesamte Paradies aufs Spiel zu setzen, nur um selbst bestimmen zu können.
Und genau dieser psychologische Faden, diese unauslöschliche menschliche Gier nach Einfluss und Macht, zieht sich von diesem mythologischen Beginn nahtlos in die greifbare Historie des 6. Jahrhunderts.
Wir springen nach Mekka.
Wenn wir nach Mekka blicken, sehen wir, wie sich Adams Fall im Gesellschaftlichen wiederholt. Die Quellen erklären, dass die Kaaba ursprünglich von Abraham als ein einfaches Haus erbaut wurde. Es sollte ein Symbol für das freie Gewissen des Menschen vor Gott sein.
Frei von Herrscherkult und Priestern?
In der Antike waren Götter ja fast immer an Könige oder Imperien gebunden. Abrahams Vision war da revolutionär.
Aber wenn wir uns Mekka im 6. Jahrhundert anschauen, ist von dieser freien Vision nicht mehr viel übrig. Es wirkt eher wie ein Zentrum eines extrem rücksichtslosen Kapitalismus.
Völlig richtig. Die mächtigen Stämme, allen voran die Quraisch, haben die Kaaba monopolisiert. Sie beherbergt hunderte von Götzenstatuen verschiedenster Stämme.
Die Religion ist der wirtschaftliche Motor der Stadt.
Das garantiert, dass Stämme aus der ganzen Halbinsel dorthin pilgern müssen, um zu beten. Und dabei treiben sie Handel, zahlen Zölle, kaufen Güter. Die Götzenverehrung ist ein hochgradig lukratives Geschäft, das den Eliten immensen Reichtum sichert.
Während die einfachen Menschen massiv ausgebeutet werden. In diese angespannte Atmosphäre bricht dann im Jahr 570 die existenzielle Krise ein, das sogenannte Jahr des Elefanten.
Abraha.
Genau. Abraha, ein mächtiger Herrscher aus dem Jemen, sieht die wirtschaftliche Dominanz Mekkas als Bedrohung. Er marschiert mit einer riesigen Armee und Kriegselefanten auf Mekka zu, um die Kaaba zu zerstören.
Und auf seinem Weg lässt seine Vorhut hunderte von weidenden Kamelen konfiszieren.
Die Kamele von Abdul-Muttalib,
dem Anführer in Mekka und Großvater des späteren Propheten Mohammed. Das Zusammentreffen zwischen dem Eroberer Abraha und Abdul-Muttalib ist eine der bezeichnendsten Anekdoten in den Texten.
Abraha erwartet wahrscheinlich, dass der da weinend auf die Knie fällt.
Genau. Er thront in seinem Zelt und erwartet, dass Abdul-Muttalib um die Verschonung der heiligen Kaaba fleht. Doch der bleibt völlig stoisch und fordert lediglich die Rückblabe seiner gestohlenen Kamele.
Abraham muss völlig perplex gewesen sein.
Er fragt ihn sinngemäß: Ich bin gekommen, um euer größtes Heiligtum dem Erdboden gleichzumachen, und du sprichst mit mir über eine Herde Kamele.
Und Abdul-Muttalibs Antwort ist an Pragmatismus echt kaum zu überbieten. Er erwidert schlicht: Ich bin der Herr der Kamele. Das Haus hat seinen eigenen Herrn, der es schon beschützen wird.
Eine unglaubliche Entkopplung.
Er sagt im Grunde, Theologie ist Sache des Himmels, mein Eigentum ist meine Sache. Und genau in diese von kühlem Profitdenken geprägte Welt wird Mohammed hineingeboren.
Er verliert sehr früh seine Eltern, wächst als Waisenkind auf. Er lernt diese unbarmherzige Realität aus der Perspektive eines Menschen kennen, der keinen starken familiären Schutzschild hat.
Die Quellen schildern ihn als einen tief nachdenklichen, oft stillen Beobachter.
Er verbringt viel Zeit auf den großen Jahrmärkten, den Panjas. Dort lauschte den Wanderpredigern und Denkern wie Kus bin Seide. Die standen da und philosophierten über die Vergänglichkeit des Reichtums und die Notwendigkeit sozialer Gerechtigkeit.
In einer Gesellschaft, die Sklaven wie Vieh behandelte und neugeborene Mädchen teilweise lebendig begrub, weil sie als wirtschaftlicher Ballast galten.
Richtig. Und ein Ereignis sticht da als absoluter Wendepunkt für sein politisches Bewusstsein heraus, der Hilful Fudul.
Der Bund der Tugendhaften.
Ein reisender Händler aus dem Jemen wird in Mekka von einem reichen Mekkaner um sein Geld betrogen. Er fleht auf dem Marktplatz um Hilfe, aber die Elite schaut betreten weg. Niemand legt sich mit dem Betrüger an.
Das System schützt sich selbst.
Aber eine Gruppe jüngerer Männer, darunter der junge Mohammed, weigert sich, das hinzunehmen. Sie gründen einen Pakt und schwören fortan, jedem Unterdrückten in der Stadt zur Seite zu stehen.
Sie marschieren dann kollektiv zu diesem Betrüger und zwingen ihn, das Geld zurückzugeben?
Durch ihre schiere Entschlossenheit.
Das ist so entscheidend. Er erkennt hier hautnah, dass spirituelle Ideen allein nichts verändern. Man muss sich organisieren, Allianzen schmieden und physisch Präsenz zeigen, um gegen die Gier der Mächtigen eine Chance zu haben.
Aber wie verschafft man sich in so einer elitären Gesellschaft dauerhaft Gehör, ohne großen Reichtum oder eine Armee?
Sein Kapital wird sein Ruf. Man nennt ihn den absolut Vertrauenswürdigen. Und hier führt das Buch eine der meiner Meinung nach spannendsten historischen Figuren überhaupt ein.
Khadija?
Lass mich da kurz einhacken, denn diese Personalie wirft ein völlig neues Licht auf die Epoche. Wir sprechen hier von einer 40-jährigen, verwitweten Geschäftsfrau, die in einer der patriarchalischsten Gesellschaften des 6. Jahrhunderts ein riesiges Handelsimperium leitet.
Eine absolute Machtfrau.
Das bricht mit wirklich allen Klischees, die man über diese Zeit im Kopf hat. Sie feuert reihenweise unzuverlässige Männer und engagiert stattdessen den 25-jährigen mittellosen Mohammed, schlichtweg, weil er Ergebnisse liefert und ehrlich ist.
Sie erkennt sein Potenzial. Und als er ihre Handelszüge hochprofitabel macht, ist sie es, die ihm einen Heiratsantrag macht.
Entgegen jeder Konvention.
Diese Verbindung ist der strategische Hebel für alles Weitere. Sie verleiht ihm finanzielle Unabhängigkeit und gesellschaftliches Gewicht.
Und er versteht es meisterhaft, dieses Gewicht mit diplomatischer Brillanz einzusetzen. Da gibt es diese faszinierende Anekdote um den schwarzen Stein.
Den Hajar Ulesweht.
Die Kaaba war beschädigt, die Stämme bauten sie neu auf. Als es darum ging, den heiligen schwarzen Stein wieder einzusetzen, eskalierte die Situation völlig. Jeder Stamm wollte diese Ehre. Ein blutiger Bürgerkrieg stand unmittelbar bevor.
Niemand wollte nachgeben. Man einigte sich schließlich darauf, dass der erste Mann, der am nächsten Morgen den Innenhof betritt, entscheiden soll. Es war Mohammed.
Und sein Lösungsansatz zeugt von einem tiefen Verständnis für die menschliche Eitelkeit.
Er forderte ein großes Tuch, legte den Stein in die Mitte und bat die Anführer aller rivalisierenden Stämme, jeweils ein Ende zu greifen. So trugen sie den Stein gemeinsam.
Ein brillanter Schachzug. Jeder hatte sein Gesicht gewahrt. Er beweist hier eine enorme politische Weitsicht.
Doch genau an diesem Punkt, wenn wir das mit dem Gesamtbild verknüpfen, vollzieht das Buch seinen schmerzhaftesten, aber analytisch wichtigsten Schwenk.
Der Übergang nach Medina.
Die erste Hälfte des Buches zeigt uns diese idealistische Bewegung in Mekka. Aber mit der Flucht nach Medina ändert sich die DNA dieser Bewegung fundamental. In Medina entsteht nicht einfach nur eine Gemeinde, es entsteht ein Staat.
Und ein Staat braucht Infrastruktur, Grenzen und vor allem Armeen.
Und hier kommt der Titel des Buches ins Spiel, Ganimet Savaşları, die Beutekriege. Um diese Armeen zu finanzieren, wird Ganimet, also Kriegsbeute, zum zentralen wirtschaftlichen Faktor.
Aus der Verteidigung einer Idee wird die Eroberung von Territorien.
Weil der Zufluss von Beute das System am Laufen hielt. Die spirituellen Offenbarungen vermischten sich zunehmend mit knallharter Staatsräson.
Was bedeutet das alles für die Nachfolgezeit? Die Quellen verheimlichen hier nichts. Sie zeichnen ein extrem blutiges Bild. Der idealistische Pakt von einst zerbricht in einem brutalen Kampf um die Macht.
Es kommt zum großen Schisma.
Das Buch beleuchtet die politisch motivierten Ermordungen der frühen Kalifen Osman und Ali. Ali wurde sogar beim Gebet in der Moschee niedergestreckt.
Der absolute Tiefpunkt dieser Entwicklung ist das Massaker von Kerbela.
Das war heftig zu lesen.
Hussein, der eigene Enkel des Propheten, wird von der Armee des herrschenden Kalifen Yazid in der Wüste eingekesselt und gnadenlos abgeschlachtet. Und warum? Nicht aus religiösen Differenzen, sondern aus purer machtpolitischer Kalkulation.
Er stellte eine politische Bedrohung dar.
Der Staat vernichtete die leiblichen Nachkommen seines eigenen Gründers, um die Stabilität der Herrschaft zu sichern.
Es geht sogar noch weiter. Der Text behandelt auch die Bewegung der Karamaten. Das war eine radikale Sekte einige Jahrhunderte später. Aus tiefem Hass auf dieses institutionalisierte, reiche Establishment griffen sie Mekka an.
Sie plünderten die Stadt und stahlen tatsächlich den heiligen schwarzen Stein aus der Kaaba.
Sie wollten das ultimative Symbol dieser in ihren Augen korrumpierten Machtzentrale zerstören.
Und in all diesen Konflikten zeigt sich die zentrale, tragische Ironie, die das Buch so schonungslos herausarbeitet. Menschen haben die erschreckende Tendenz, exakt jene heiligen Texte zynisch als Waffen gegen andere zu richten, wenn es der Erhaltung ihrer Macht dient.
Das Beispiel mit dem jüdischen Stamm in Medina.
Der Stamm der Quraiza. Nach einem militärischen Verrat wird über sie Gericht gehalten. Die Ironie ist zutiefst makaber. Um den massenhaften Tod der Männer zu rechtfertigen, greift der Richter auf eine Passage aus der eigenen heiligen Schrift der Besiegten zurück.
Aus der Tora.
Aus dem Buch Deuteronomium, das harte Strafen für belagerte Städte vorschreibt. Die heilige Schrift wird aus geopolitischem Kalkül instrumentalisiert, um die physische Vernichtung moralisch unangreifbar zu machen.
Die Schrift wird vom Leitfaden zum Hinrichtungsinstrument.
Ganz genau.
Das ist wirklich schwer zu verdauen. Die ursprüngliche Botschaft, die eigentlich den Schwachen helfen sollte, wurde zum Schwert eines expandierenden Imperiums. Wenn wir all das zusammenfassen, dann ist Ganymed Savaschlare weit mehr als eine historische Abhandlung.
Es ist eine Untersuchung der menschlichen Natur.
Angetrieben von diesem uralten, in Adam angelegten Verlangen nach Macht. Es spricht den frühen Gefährten die Aufrichtigkeit nicht ab, aber es weigert sich, die blutige Realität des Staatsaufbaus hinter frommen Mythen zu verstecken.
Und genau deshalb ist diese analytische Reise für dich so essentiell. Es ist eine Lektion in strukturellem Denken, ob du heute eine politische Graswurzelbewegung betrachtest oder moderne Tech-Giganten im Silicon Valley.
Die mit Don't Be Evil in Garagen begannen.
Und heute monopolartige Machtstrukturen verteidigen. Das Muster bleibt identisch. In dem Moment, in dem eine reine Idee institutionalisiert wird und Ressourcen kontrolliert, zieht sie die Macht an.
Und wenn sie sich nicht aktiv dagegen wehrt, wird sie unweigerlich zu dem Monstrum, das sie besiegen wollte. Das bringt uns zu einem letzten, ziemlich provokanten Gedanken, den du heute aus diesem Deep Dive mit in deinen Alltag nehmen kannst.
Unbedingt.
Wir haben gesehen, dass jede große Organisation dazu tendiert, den Erhalt ihrer eigenen Strukturen über ihre anfänglichen Werte zu stellen. Wenn das aber fast schon ein Naturgesetz ist, wie können wir dann heute in unseren eigenen Projekten, im Startup oder in der NGO, sicherstellen, dass unsere reinen Absichten nicht von genau jenen Strukturen zermalmt werden, die wir aufgebaut haben, um sie zu schützen?
Eine verdammt gute Frage.
Über die es sich nachzudenken lohnt. Danke, dass du dir die Zeit für diese intensive historische und psychologische Reise genommen hast. Wir hören uns beim nächsten Mal.